Hallo, wie schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Katja Weber und das hier ist der Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Unsere Mission, wir suchen für euch die besten Vorträge raus aus allen Bereichen der Wissenschaft. Heute wird es literaturwissenschaftlich, politisch und historisch bei uns. Am 6. Juni 1875 ist Thomas Mann in Lübeck zur Welt gekommen. Wir kennen ihn heute vor allem als Verfasser von Der Tod in Venedig oder Tonio Kröger. Klassische Schullektüre also. Später haben wir dann vielleicht die Buddenbrooks gelesen oder den Zauberberg. Thomas Mann, der großbürgerliche Nobelpreisträger, könnte man meinen. Der Literaturwissenschaftler Kai Siener findet, es ist allerhöchste Zeit, dass wir wiederentdecken, was Thomas Mann darüber hinaus noch war. Notgedrungen als Zeitgenosse von Nationalsozialisten, von Antisemiten, ein politischer Aktivist nämlich.
Ich kann mir nicht helfen, schrieb er 1942 in einem Brief, es tut doch wohl, Hitler so recht ins Gesicht einen blödsinnigen Wüterich zu nennen. Thomas Mann lässt in seiner Wortwahl jede bürgerliche Kontenance fahren, um die oberste Nazi-Elite als eine böse, aggressive und grundverlogene Bestie darzustellen. Vorausgegangen war dem ein gewaltiger, sprunghafter Stimmenzuwachs der NSDAP bei der Reichstagswahl vom 14. September 1930. 18,3%. Es ist diese Zahl, die aus dem engagierten Republikaner und Demokraten Thomas Mann einen bekennenden Aktivisten und Antifaschisten machte. Wann ist in einer Demokratie der politische Kipppunkt erreicht?
Eine Frage, die reinreicht bis in unsere Gegenwart. Kai Siener ist Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik mit dem Schwerpunkt transatlantische Literaturgeschichte an der Universität Münster. Der Germanist hat am 13. Mai 2025 auf Einladung des Einstein-Forums in Potsdam vorgetragen. Sinas Vortrag trägt den Titel, den er auch seinem Buch zum Thema gegeben hat: Was gut ist und was böse. Thomas Mann als politischer Aktivist. Sein Vorredner an diesem Abend hat zur Einleitung aus der American Hebrew and Jewish Tribune zitiert vom 30. September 1932, in der Thomas Mann sich ausdrücklich gegen Antisemitismus ausspricht und in der er den Leserinnen und Lesern als dezidiert politischer Kopf vorgestellt wird. Auf diese Aussage bezieht sich Kai Siener jetzt zu Beginn seines Vortrages.
Das Zitat kannte ich nicht, das ist wirklich interessant und es ist auch insofern interessant, weil schon eine Verbindung hier erkennbar wird, nämlich dass Thomas Manns politischer Aktivismus, den ich in diesem Buch vorzustellen versuche, auch eine Reaktion ist, natürlich gegen den politischen Rechtsruck in der Weimarer Republik, aber auch namentlich gegen den Antisemitismus. Und da kommt auch Albert Einstein ins Spiel. 1921, da war die NSDAP noch eine kleine Splitterpartei, von der keiner erwartet hätte, dass das aus ihr werden würde, was aus ihr geworden ist. Und schon in diesem Jahr schreibt Thomas Mann ein Essay mit dem Titel, ich glaube, gegen den Antisemitismus oder über den Antisemitismus und spricht dort vom Hakenkreuz-Unfug. Und er hängt das auf an einer Anekdote, die ihm erzählt worden ist, einem Geschehen an der Münchner Universität, wo es also antisemitische Attacken gegen Albert Einstein gegeben hat, den neuen Newton. Und an dieser Anekdote schildert er sozusagen schon die gesamte Boshaftigkeit des Nationalsozialismus. Also da beginnt schon die Beziehung von Albert Einstein und Thomas Mann, über die man dann viel sagen könnte. Ich komme direkt zu meinem Vortrag. Wann ist in einer Demokratie der politische Kipppunkt erreicht? Wann reicht es nicht mehr aus, sich mit Argumenten am öffentlichen Meinungsstreit zu beteiligen? Wann gilt es, mehr als demokratisches Engagement zu zeigen und Widerstand zu leisten? Diese Fragen stellte sich Thomas Mann im Herbst 1930. Er kehrte für seine deutsche Ansprache, die er im Untertitel einen Appell an die Vernunft nannte, in den Berliner Beethoven-Saal zurück. Ausgerechnet in jenen Saal, in dem er sich 8 Jahre zuvor mit der Rede von Deutscher Republik entschieden für die Demokratie ausgesprochen hatte. Gerade so, als bräuchte es eines Updates seiner Position als politischer Intellektueller. Vorausgegangen war dem ein gewaltiger, sprunghafter Stimmenzuwachs der NSDAP bei der Reichstagswahl vom 14. September 1930. Fast ein Fünftel der Wählerinnen und Wähler hatten sich für Adolf Hitler und seine Partei ausgesprochen. noch 2 Jahre zuvor, im Mai 1928, hatten sie nur 2,6% erreicht. Für Thomas Mann bedeutete dieses Ergebnis eine Zäsur, nicht nur für das Land, sondern auch für sein eigenes politisches Denken und Handeln. 18,3%. Es ist diese Zahl, die aus dem engagierten Republikaner und Demokraten Thomas Mann einen bekennenden Aktivisten und Antifaschisten machte. Seine Ansprache hebt mit einem scheinbar eindeutigen Dementi an. Ich bin kein Anhänger des unerbittlich sozialen Aktivismus, erklärt er seinen Zuhörerinnen und Zuhörern da. Das Zeitalter des ästhetischen Idealismus sei unwiederbringlich vorüber, aber das bedeutet nicht, dass man einer aktivistischen Gleichung von Idealismus und Frivolität zustimmen müsse. Diese Abwehr ist eine rhetorische Geste, die keine andere Funktion hat, als die Ausnahme vom allgemeinen Grundsatz als ausweglos erscheinen zu lassen. Dennoch gibt es Stunden, Augenblicke des Gemeinschaftslebens, wo solche Rechtfertigung der Kunst praktisch versagt, erklärt der Redner. Wo der Künstler von innen her nicht weiter kann, weil unmittelbare Notgedanken des Lebens den Kunstgedanken zurückdrängen. Krisenhafte Bedrängnis der Allgemeinheit auch ihn auf eine Weise erschüttert, dass die spielend leidenschaftliche Vertiefung ins ewig, ewig Menschliche, die man Kunst nennt, wirklich das zeitliche Gepräge des Luxuriösen und Müßigen gewinnt und zur seelischen Unmöglichkeit wird. Unmittelbare Notgedanken, krisenhafte Bedrängnis. Im eloquenten Flow der Wörter und Sätze gehen die Drastik und Dramatik, mit der Thomas Mann die gesellschaftliche Lage im Herbst 1930 beschreibt, fast ein wenig unter. Dabei wird erst vor ihrem Hintergrund die geradezu lutherische Haltung, die sich mit seinem Bekenntnis verbindet, in ihrem ganzen Pathos erkennbar. Ich kann nicht anders. Das Grundanliegen der Rede war es, ausgehend vom aktuellen Wahlerfolg, das Emporkommen des Nationalsozialismus zu erklären und die Bewegung im selben Atemzug auf rhetorische Weise zu desavouieren. Rein wirtschaftlich, so beginnt Thomas Mann seine Auseinandersetzung mit dem Nazitum, lasse sich das Phänomen nicht verstehen, nicht bloß als ein Resultat von Arbeitslosigkeit, Hunger und Kälte, die das gesellschaftliche Leben infolge der Weltwirtschaftskrise prägten. Das wäre zu einfach. Vielmehr vermischten sich in ihm zwei Tendenzen. Ein aus akademisch-professoraler Sphäre stammendes pseudo-intellektuelles Programm aus mystischem Biedersinn und verstiegener Abgeschmacktheit, das mit Vokabeln wie rassisch, völkisch, bündisch, heldisch den Deutschen von 1930 die Gehirne verschwemmt und verklebt habe. Und eine Riesenwelle exzentrischer Barbarei und primitiv massendemokratischer Jahrmarktsrohheit, die die gesellschaftliche Welt erfasst habe. Eine Welt des Konsums, der Nervosität, der Technik, des Lärms, kurzum der entfesselten Moderne. Aus der unheilvollen Verbindung dieser beiden Entwicklungen habe sich ein ins Groteske und Orgiastische verzerrter Politikstil ergeben. Fanatismus wird Heilsprinzip, Begeisterung epileptische Ekstase und die Vernunft verhüllt ihr Antlitz. Der Aktivismus der deutschen Ansprache leitet sich nicht allein daraus ab, dass der Redner sich ausdrücklich zu ihm bekennt, sondern auch, vielleicht noch deutlicher, aus der Redeweise. In einem stark verdichteten und rasanten Nominalstil reiht Thomas Mann Zuschreibungen von stärkster Bildhaftigkeit aneinander, um den Gegenstand, von dem er spricht, regelrecht niederzuprügeln. Fanatismus, Heilsprinzip, Ekstase und so weiter. Es ist unverkennbar eine Rhetorik des Angriffs, des Clean Hit. Schnell, hart, punktgenau. Was gut ist und was böse? In der deutschen Ansprache wird diese unzweideutige Unterscheidung nicht zuletzt auf rhetorisch-performative Weise getroffen. Und darin liegt wohl auch der markanteste Unterschied zu der 8 Jahre zuvor gehaltenen Republikrede, auf die Thomas Mann durch die Wahl desselben Vortragsorts unter der Hand Bezug nimmt. Wollte der Redner dort seine Zuhörer für seine Position ausdrücklich gewinnen,
mit ihnen also in einen demokratischen Streit um das bessere Argument eintreten, hat er es nur mit einem politisch-gesellschaftlichen Phänomen zu tun, das sich unter demokratischen Gesichtspunkten schlechterdings nicht debattieren lässt. Es muss vielmehr bekämpft werden. Keine Gegner im politischen Meinungskampf stehen ihm im Jahr 1930 gegenüber. Es sind Feinde. Und sie sind es nicht bloß im übertragenen Sinne. So hatte sich unter die bürgerliche Zuhörerschaft an jenem Berliner Oktoberabend auch eine Gruppe von Störern gemischt, darunter die Brüder Ernst und Friedrich Georg Jünger. Hinzu kamen weitere 20 Männer der SA, verkleidet in geliehene Smokings, die Josef Goebbels persönlich in den Saal beordert hatte. Aus anfänglichen Zwischenrufen wurde bald ein allgemeiner Tumult, der schließlich sogar einen Polizeieinsatz erforderlich machte. Die Szene ist auf einer berühmten Fotografie dokumentiert. Während sich das Publikum umwendet, fragend, was in den hinteren Reihen vor sich geht, steht Thomas Mann mit versteinertem Blick am Rednerpult. Es muss unheimlich gewesen sein, dass sich in diesem Moment genau das verwirklichte, wovor er in seiner Rede warnte, die gewaltsame Verunmöglichung eines demokratischen Meinungsstreits. Weil es nichts anderes bedeutet hätte, als sich geschlagen zu geben, als Redner und als Demokrat, ließ sich Thomas Mann auf den ihm zugerufenen Vorschlag, die Ansprache abzubrechen, nicht ein. Besorgt um seine körperliche Unversehrtheit war er aber offenbar schon. Rasch nachdem der letzte Satz gesprochen war, eilte er aus dem Saal, um sich in Sicherheit bringen zu lassen. Die besagte Fotografie nutzte die Nazi-Presse in ihrer Berichterstattung über den Abend für die Verbreitung regelrechter Fake News. Das in den hinteren Saalbereich blickende Publikum habe sich vom Redner abgewandt, behauptete man. Niemand habe seinen Vernunftappell hören wollen. Er stehe mit seinen politischen Ansichten auf weiter Flur allein da. Tatsächlich war das Gegenteil der Fall. Die Zuhörerschaft hatte durch ihren anhaltenden Beifall mit dazu beigetragen, die Sprengung der Veranstaltung zu verhindern. Die Lüge der Nazi-Propaganda verfolgte kein anderes Ziel, als das reale Scheitern der Aktion in einen medialen Sieg umzuwandeln. Die Rede im Beethoven-Saal bedeutete für Thomas Manns politische Biografie einen tiefen Einschnitt. Er verließ den Saal anders, als er ihn betreten hatte. Sein Status als öffentlicher Widersacher des Nationalsozialismus war unumkehrbar geworden. Wann eine Demokratie zu kippen beginnt und welche Schlüsse daraus zu ziehen sind, Thomas Mann hatte seine Antwort gefunden. Ausgehend vom Appell an die Vernunft im Herbst 1930 lässt sich eine Entwicklungslinie ziehen, an deren Station sich Thomas Manns politischer Aktivismus, zu dem er sich selbst bekannt hat, in unterschiedlichen Ausdrucksformen, Gattungen und medialen Kontexten zeigt. Beginnend bei seinem offenen Brief an den Dekan der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn, die ihrem Ehrendoktor im Winter 1936, als sich Thomas Mann bereits 3 Jahre im Schweizer Exil befand, den Titel entzogen hatte. Über die Radioreden an deutsche Hörer aus dem amerikanischen Exil, in das sich Mann 1938 begeben hatte, Ansprachen, die zum einen der Aufklärung der deutschen Bevölkerung verpflichtet und zum anderen Aufrufe zum Widerstand gegen das Naziregime waren. Bis hin zu seinem Eintreten für den Zionismus, das sich nach 1945 im Wissen über das Grauen und das Ausmaß der Shoah zur vehementen Unterstützung eines neu zu gründenden jüdischen Staates ausdrückte. Dies sind 3 beispielhafte Artikulationen eines politischen Aktivismus, der sich mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten nicht erledigt hatte, sondern sich vielmehr stetig umgestalten musste. Im Schweizer und kalifornischen Exil, im transatlantischen Dialog, angesichts einer neu zu entwickelnden Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Zugleich handelt es sich um Dokumente der Selbstvergewisserung. Sie zeigen einen Schriftsteller, der in der politischen Katastrophe des 20. Jahrhunderts nicht nur eine historische Herausforderung, sondern auch eine persönliche Verpflichtung erkannte, der sich zu stellen hatte. Im klaren Bewusstsein um die eigene Fehlbarkeit, mit der Bereitschaft zur ständigen Selbstkorrektur im Lichte der jeweiligen historischen Erfahrungen, im Sinne eines lebenslangen politischen Lernprozesses. Jakob Grimms, 1838, veröffentlichte Flugschrift über seine Entlassung aus dem Lehramt der Universität Göttingen und seine Ausweisung aus dem Königreich Hannover, ist eines der herausragenden politischen Zeugnisse der deutschen Geistes- und Wissenschaftsgeschichte. Weil er im Vorjahr gegen die eidbrüchige Aufhebung der liberalen Verfassung durch den König schriftlich protestiert hatte, kam es zu seiner Amtsenthebung. Gemeinsam mit 6 weiteren Professoren, darunter seinem Bruder Wilhelm, die als Göttinger Sieben in die Geschichte eingegangen sind. Der Gewalt zu weichen war ich gezwungen, so beschreibt Jakob Grimm den Vorgang in seinem Bericht. Dass Thomas Mann Grimms Schrift zum Muster nahm, als er seinen berühmten Brief an die Philosophische Fakultät der Universität Bonn im Dezember 1936 verfasste und wenig später in Buchform veröffentlichte, wie das Tagebuch vermerkt, ist alles andere als fernliegend. Die Analogie musste für ihn auf der Hand gelegen haben. Auf der einen Seite ein verbrecherisches Regime und eine ideologisch korrumpierte akademische Institution, auf der anderen der verfemte und verstoßene Intellektuelle im Exil. Dazu ist zu sagen, der akademischen Degradierung Thomas Manns ging die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft am 3. Dezember desselben Jahres voraus. Ein doppelter Schlag also. Dafür, dass er ihn in seinem persönlich gehaltenen Schreiben nicht ausdrücklich erwähnt, geht Mann in seiner Orientierung an dem Exilanten des 19. Jahrhunderts erstaunlich weit. Bis in die Publikationsweise, die Selbstpositionierung als politischer Intellektueller sowie die Sprachgestaltung und Reflexion seines Briefes hinein. Dass dies auf eine gründliche Lektüre der Quellen zurückzuführen ist, legt nicht nur der textliche Abgleich mit Grimms Vorlage nahe, sondern auch die Nachlassbibliothek. In Manns Ausgabe aus den kleineren Schriften von Jakob Grimm, die er bereits 1911 erworben hatte, finden sich mehrfache Anstreichungen, darunter auch in der Entlassungsschrift. Dabei folgt Thomas Mann seiner immer schon gegebenen Neigung, im Gleichnis zu leben, das heißt, sich selbst und die eigene Situation in anderen Persönlichkeiten und Lebenswelten zu spiegeln. In der Reihe von Goethe über August von Platen bis zu Hans Christian Andersen, die in diesem Zusammenhang in der Regel genannt werden, darf Jakob Grimm nicht unerwähnt bleiben, als Rollenmodell des politischen Aktivisten Thomas Mann im Exil. Dass der Brief an den Bonner Dekan genau wie Grimms Darlegung im Schweizer Ausland erscheinen musste, in Zürich bzw. in Basel, wird für Thomas Mann den Eindruck der historischen Nähe noch verstärkt haben. Es fällt jedenfalls auf, dass im Tagebuch ausdrücklich, wenn auch eher unspezifisch, von der Publikationsform der Grimmschen Schrift als Vorbild die Rede ist. Aber das lässt sich noch etwas genauer fassen. Die Schrift, zumal in dieser eindringlichen Weise abgefasst, wird großes Aufsehen erregen, mehr als du vielleicht denkst. So hatte Wilhelm Grimm, der selbst tatkräftig an der Entstehung des Textes beteiligt gewesen war, in einem Brief an seinen Bruder beteuert. Und er sollte Recht damit behalten. Nach Vorerscheinen der Broschüre veröffentlichten verschiedene Schweizer Zeitungen Ausschnitte daraus, die kurz darauf in Deutschland nachgedruckt wurden. Es war der Anfang einer ungeheuer reichen Wirkungsgeschichte mit Langzeiteffekt. In der Tradition des gelehrten Widerstands in Deutschland gilt die Schrift heute mit einigen anderen Zeugnissen der Göttinger Sieben als ein Gründungsdokument. Auf eine ähnlich starke Wirkung zielte Thomas Mann, als er seinen Plan einer Flugschrift entwarf. Und dieser ging, wie ein Jahrhundert zuvor, das Vorhaben Grimms eindrucksvoll auf. Nicht nur die deutschsprachige Exilanten-Community und die internationale Presse nahmen die Schrift lebhaft und breit zur Kenntnis, sondern auch die Opposition innerhalb des Deutschen Reichs in Gestalt von Tarndrucken, etwa in der unverfänglich und auch mit einer gewissen Ironie betitelten Broschüre Briefe deutscher Klassiker, die in der Reihe Wege zum Wissen im Ullstein Verlag erschienen ist, sowie privaten Abschriften. Befriedigt hielt Thomas Mann ein Vierteljahr nach Erscheinen der Erstausgabe in seinem Tagebuch fest, Neudruck noch einmal des Briefwechsels, der in Deutschland tatsächlich in Zehntausenden von Exemplaren verbreitet sein soll. Schneeballsystem, Vervielfachung der Abschriften durch jeden Empfänger. Wie Grimms Schrift über seine Entlassung war Manns Schreiben an die Universität Bonn um eine Formulierung des Grimm-Biografen Steffen Martus aufzugreifen, eine auf größtmögliche öffentliche Wirkung berechnete Polemik. Welch tiefgreifende Folgen diese Wirkung im Leben der Einzelnen nach sich ziehen konnte, im Dasein der Bedrängten und Verfolgten, das hat am berührendsten Marcel Reich-Ranicki in seiner Autobiografie »Mein Leben« dargelegt. Mit einer Gruppe von befreundeten Kommunisten hatte er, der gerade 16 Jahre alt war, den Brief heimlich in einer Berliner Wohnung gelesen. Alle schwiegen in dem halbdunklen Zimmer. Es war etwas unheimlich, so erinnert er sich. Seine Anspannung war groß. Wie würde sich Thomas Mann, den er bewunderte und dessen Tonio Kröger für ihn eine Art Lebensbuch war, zum Dritten Reich stellen? Nachdem der letzte Satz des Briefes verlesen worden war, verabschiedete sich der junge Marcelli Reich unvermittelt von seinen Genossen. »Ich möchte«, sagte ich, »nicht zu spät nach Hause kommen, da ich am nächsten Tag eine wichtige Klassenarbeit zu schreiben hätte.« Tatsächlich war der Grund aber ein anderer. In Wirklichkeit wollte ich allein sein. Allein mit meinem Glück. Das deutsche Wort in aller Freiheit zu führen, wozu sich Thomas Mann im Bonner Brief im Anschluss an Jakob Grimm verpflichtet hatte. In seinen Radioansprachen aus dem kalifornischen Exil wurde dies zum Programm. Der ausufernde Gebrauch von Beleidigungen und Schimpfwörtern, die man mit ihm, dem stets vorbildlich Korrekten, kaum in Verbindung bringen dürfte, geben davon den klarsten Ausdruck. Man lese, um nur ein Beispiel zu nehmen, die Message vom 28. März 1944, in der sich Thomas Mann die Ankündigung eines neuen sozialistischen Europa durch die NS-Presse vornimmt und sie mit Bezug auf den faktisch herrschenden Staatskapitalismus in Deutschland ad absurdum führt. Es ist ein durch und durch materialistischer Blick, der einen, wüsste man es nicht besser, eher an Bertolt Brecht, denn an Thomas Mann denken ließe. Hitler als Hauptaktionär des EA-Verlages, also des Zentralverlags der NSDAP. Hitler übertrifft ganz persönlich an gedunsenem Reichtum die meisten amerikanischen Multimillionäre. Reichsmarschall Göring hat seit der Gründung seines Konzerns, der sogenannten Reichswerke Hermann Göring, und nun gar, seit dieser Konzern durch Waffengewalt international wurde, so viel kapitalistisches Fett angesetzt, dass er mutmaßlich heute das reichste Individuum der Welt ist. War denn nicht der Grundtrieb alles Nazitums immer Neid, Habgier, die Lust zu plündern, der geile Drang, sich in Macht und Geld zu sielen? Gedunsen, Fett, geiler Drang. Thomas Mann lässt in seiner Wortwahl jede bürgerliche Kontenance fahren, um die oberste Nazi-Elite als eine böse, aggressive und grundverlogene Bestie darzustellen. Sachlich bleibt er dabei nicht. Im Gegenteil, kaum verdeckt zielt er auf Görings äußere Erscheinung, wenn er vom kapitalistischen Fett spricht. Der Reichsmarschall erscheint als die idealtypische Verkörperung einer macht- und geldversessenen Nazi-Sau, die uns Thomas Mann in einer bissigen Karikatur vor Augen stellt. In der Serie von insgesamt 58 Radiosendungen wandte sich der Exilant an die Deutschen, ausgestrahlt zwischen 1940 und 1945. Seine Ansprachen sind durchgehend Aktionen, das heißt, sie dienten als Gebrauchstexte einer konkreten Aufgabe, nämlich der psychologischen Kriegsführung. Vielleicht hat man in der germanistischen Forschung auch deswegen sehr lange einen Bogen um diesen Werkkomplex gemacht. An keiner anderen Stelle hat sich Thomas Mann so weit aus der Sphäre der Literatur hinaus bewegt und es später auch nie wieder getan. Der German Service, der BBC, der meistgehörte Feindsender in Nazi-Deutschland, war ein zentrales Instrument der Gegenpropaganda und einer der wesentlichen Akteure auf dem Gebiet des Ätherkriegs, an dem insgesamt nicht weniger als 70 alliierte Sender beteiligt waren, sowohl offizielle als auch geheime. In diesem Rahmen fiel Thomas Mann die Aufgabe zu, durch seine Kommentierung des politischen und insbesondere des Kriegsgeschehens das Vertrauen der Bevölkerung zum NS-Regime zu unterminieren und ihren Widerstandsgeist zu entfachen, soweit es unter den gegebenen Verhältnissen eben möglich erschien. Nur der äußere Rahmen wurde durch die BBC vorgegeben, vor allem hinsichtlich der Länge. Zunächst waren 5 Minuten vorgesehen, nach Verhandlungen einigte man sich auf 8. Thematisch gewährte man Thomas Mann dagegen vollkommene Freiheit. Allein in Fragen des Tonfalls und des Redestils fielen die Vorstellungen der BBC und des Redners mitunter auseinander, auch und gerade im Hinblick auf die Polemik und die Beleidigung, die man als far too abusive empfand. Thomas Mann beharrte allerdings energisch auf seinen Freiräumen, gerade was die persönlichen Attacken anging. Sie haben ihm wohl auch eine gewisse innere Befriedigung verschafft. Ich kann mir nicht helfen, schrieb er 1942 in einem Brief, es tut doch wohl, Hitler so recht ins Gesicht einen blödsinnigen Wüterich zu nennen. Um das Vertrauen zwischen der Regierung und der Bevölkerung zu schwächen, war es zunächst nötig, dass der Redner seinerseits eine Vertrauensbeziehung zu seinen Hörern aufbaute. Und eine entscheidende Rolle, die entscheidende Rolle, spielte dabei die Stimme. Wurden die Sendungen anfangs noch von einem Sprecher in London eingelesen, betrieb man ab März 1941, und zwar, das ist entscheidend, auf Thomas Manns eigene Anregung hin, einen sehr hohen Aufwand, um ihn selbst in deutschen Radios erklingen zu lassen. Die halbe Welt galt es dafür zu überwinden. In einem Studio der NBC in Hollywood sprach Mann seine Messages zunächst auf eine Schallplatte ein, die daraufhin nach New York geschickt wurde, um von dort wiederum per Telefon nach London übermittelt zu werden, von wo aus sie dann nach Deutschland gesendet wurde. Es ist die Stimme eines Freundes, eine deutsche Stimme. So stellte sich Thomas Mann in der ersten von ihm selbst eingesprochenen Rede seiner Hörerschaft vor. Eine technische und logistische Meisterleistung und psychologisch ungemein wirkungsvoll. Die Strategie, dem Gesagten auf dem Weg der Personalisierung besonderen Nachdruck zu verleihen, kommt dort besonders eindringlich zur Geltung, wo Thomas Mann auf die systematische, massenhafte Vernichtung der europäischen Juden zu sprechen kommt. Die Wannsee-Konferenz mit ihrem Beschluss zur Organisation der sogenannten Endlösung der Judenfrage hatte am 20. Januar 1942 stattgefunden. Und bereits am Ende desselben Monats prangerte Thomas Mann die Vergasung von hunderten niederländischen Juden an. Er war erstaunlich gut informiert dort im kalifornischen Exil, wozu nicht nur eine Vielzahl internationaler Presseberichte beigetragen haben, sondern auch das Briefing durch britische und amerikanische Geheimdienste. Noch ausführlicher und drastischer brachte Thomas Mann die Nazi-Verbrechen an den Juden in der Rede vom 27. September 1942 zur Sprache. In ihr gibt er zunächst die ungeheuerlichen Zahlen wieder, die ihm über das Ghetto von Warschau zur Verfügung standen. Nach den Informationen der polnischen Exilregierung sind alles in allem bereits 700.000 Juden von der Gestapo gemordet oder zu Tode gequält worden. In unmittelbarem Anschluss daran folgt geradlinlich die drängende Höreransprache: Wisst ihr Deutsche das? Und wie findet ihr das? Rhetorisch ist das ebenso raffiniert wie suggestiv, denn gleich wie man die erste Frage beantwortet, gibt es bei der Antwort auf die zweite keinerlei Spielraum, soweit man über ein moralisches Restempfinden verfügt. Es folgen weitere Nachrichten aus dem europäischen Albtraumland. In Paris wurden binnen weniger Tage 16.000 Juden zusammengetrieben, in Viehwagen verladen und abtransportiert. Wohin? Das weiß der deutsche Lokomotivführer, von dem man sich in der Schweiz erzählt. Er ist dorthin entflohen, weil er mehrmals Züge voller Juden zu fahren hatte, die auf offener Straße hielten, hermetisch verschlossen und dann durchgast wurden. Der Mann hat es nicht mehr ausgestanden. Und wiederum folgt nach der Nennung noch weiterer grausamer Details eine direkt und mit äußerster Schlagkraft an die deutsche Zuhörerschaft gerichtete Frage. Und da wundert ihr Deutschen euch, entrüstet euch sogar darüber, dass die zivilisierte Welt beratschlagt, mit welchen Erziehungsmethoden aus den deutschen Generationen, deren Gehirne vom Nationalsozialismus geformt sind, aus moralisch völlig begrifflosen und missgebildeten Killern also Menschen zu machen sind? Erneut. Wer die Frage mit Ja beantwortet, verschließt sich vor der Realität und lenkt den Vorwurf der moralischen Begrifflosigkeit auf sich selbst. Wer sie hingegen verneint, hat sich in der Frage, was gut ist und was böse, zumindest nicht vollständig aufgegeben. Das sich mit seinen Worten an die deutschen Hörer als Dialogpartner wendet, bleibt in seinem Empfinden derweil nicht abstrakt. Es drückt sich bisweilen unterschwellig aus, etwa im verstörten Entsetzen, das in den eben wiedergegebenen Passagen unüberhörbar durchklingt. Mitunter wird es aber auch eigens zum Thema. Hören wir einen Ausschnitt aus der berüchtigten Sendung vom April 1942, in der Thomas Mann über die Bombardierung Lübecks durch die britische Luftwaffe spricht.
Beim jüngsten britischen Raid über Hitlerland hat das alte Lübeck zu leiden gehabt. Das geht mich an. Es ist meine Vaterstadt. Die Angriffe galten dem Hafen von Travemünde, den kriegsindustriellen Anlagen dort. Aber es hat Brände gegeben in der Stadt. Und lieb ist es mir nicht zu denken, dass die Marienkirche, das herrliche Renaissance-Rathaus oder das Haus der Schiffergesellschaft sollten Schaden gelitten haben. Aber ich denke an Coventry und habe nichts einzuwenden gegen die Lehre, dass alles bezahlt werden muss. Es wird mehr Lübecker geben, mehr Hamburger, Kölner und Düsseldorfer, die dagegen auch nichts einzuwenden haben. Und wenn sie das Dröhnen der Royal Air Force über ihren Köpfen hören, ihr guten Erfolg wünschen.
Es sind Sätze, die die Sicht der Deutschen auf sich selber als leidende Opfer zerstören. Wer moralisch denkt und fühlt, der wird den Schmerz, den ja auch der Redner empfindet und dem er Ausdruck verleiht, gefasst in Kauf nehmen und die Angriffe nicht nur hinnehmen, sondern sie vielmehr begrüßen, weil sie der Wiederherstellung der Gerechtigkeit dienen. Darauf will Thomas Mann mit seinen Worten hinaus. So sehr Hitler und der Nationalsozialismus zu einer Vereinfachung der Gefühle geführt haben mögen, die man nach Kriegsende im Rückblick meinte, und wie stark sich dies in den Radioreden grundsätzlich spiegelt, vor allem in der Betrachtung Hitlers und seines Verbrecherregimes, für Manns Worte zum Bombenkrieg, die ein komplexes Ineinander von persönlichem Schmerzempfinden und überindividuellem Gerechtigkeitssinn beschreiben, gilt dies gerade nicht. Der Appell an die Vernunft, der Bonner Brief, die Radioreden aus dem Exil. Wer über den politischen Thomas Mann nachdenkt, wird früher oder später auf diese Schriften und Quellen stoßen. Aber auch in anderer, vielleicht unerwarteter Hinsicht artikuliert sich sein Aktivismus. Ich meine den Zionismus, für den sich Thomas Mann seit den mittleren 20er Jahren einsetzt, zunächst als Mitglied in einem Unterstützerverein namens Pro Palästina, später während eines Aufenthalts in Tel Aviv und Jerusalem in Gestalt öffentlicher Äußerung, später dann und in Kenntnis der Ausmaße des nationalsozialistischen Judenmords als vehementer Unterstützer eines neu zu gründenden jüdischen Staats. Dies zeigt sich besonders dramatisch im März 1948, in dem die Vereinigten Staaten überraschend erklärten, die wenige Monate zuvor von den Vereinten Nationen beschlossene Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat sowie eine internationale Zone um die heiligen Stätten in Jerusalem und Bethlehem nicht weiter unterstützen zu wollen. Eine Umsetzung des Teilungsbeschlusses würde unmittelbar zu einem Krieg führen, so die Befürchtung der amerikanischen Regierung, die sich später ja auch bewahrheiten sollte. Die Gründung des Staates Israel, sie schien auf unabsehbare Zeit aufgeschoben, vielleicht sogar aufgehoben. In der Villa am San Remo Drive in Pacific Palisades verfolgte man die Entwicklung im Heiligen Land mit großer Aufmerksamkeit und Anspannung. Nachdem sich Thomas Mann öffentlich für die Schaffung eines sicheren Refugiums für die Juden ausgesprochen hatte, sogar anlässlich des UN-Teilungsbeschlusses vom November 1947 zusammen mit Leon Feuchtwanger ein Glückwunschtelegramm nach New York geschickt hatte, fiel seine Reaktion auf die amerikanische Rückzugsentscheidung nun umso empörter aus. Seine Antwort auf eine Rundfrage, die die Redaktion der in New York erscheinenden jüdisch-deutschen Zeitung Aufbau und der Vizepräsident der US-Zionistenorganisation Abba Hillel Silver an ihn gerichtet hatten, erschien nur einen Tag nach der amerikanischen Erklärung am 26. März 1948 gemeinsam mit einigen weiteren Stellungnahmen, unter anderem von Leo Beck. Der Titel:
Gespenster von 1938. Es ist ein Statement, das tiefe Enttäuschung angesichts der amerikanischen Außenpolitik ausdrückt und mit dem Münchner Abkommen, also dem Tiefpunkt der britisch-französischen Appeasement-Politik gegenüber Nazi-Deutschland, das die Zerschlagung der Tschechoslowakei nach sich zog, auf einen dramatischen historischen Vergleich zurückgreift. Dazu muss man sagen, kaum ein anderes historisches Ereignis hatte Thomas Mann so echauffiert wie das Münchner Abkommen, gegen das er seinerzeit vor 28.000 Zuhörern im New Yorker Madison Square Garden mit einer Rede demonstriert hatte. Nun, 10 Jahre später, schreibt er, dass ihm als frischem amerikanischen Staatsbürger, der er 4 Jahre zuvor geworden war, die Feststellung schwerfalle, dass dieser Beschluss, also der Rückzug der USA von der Entscheidung der UN, das demütigendste und empörendste politische Vorkommnis ist seit dem Verrat, den 1938 die Demokratien an der Tschechoslowakei verübte. Es ist ein Akt schnöder und niedriger Expediency, ein Mord an Treu und Glauben und lässt mit Schrecken erkennen, wie sehr die Ideale der Demokratie, Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit zu leeren Worten geworden sind. Seine Wirkung verfehlte der Artikel im Aufbau mit seinem Rekurs auf den Sündenfall von 1938 nicht. Unter erheblichem Druck der amerikanischen Zionisten auf Präsident Truman und seine Administration kehrten die USA bald zu ihrer ursprünglichen, den UN-Beschluss unterstützenden Haltung zurück, worauf David Ben-Gurion am 14. Mai 1948 die Unabhängigkeit des Staates Israel ausrufen konnte. Thomas Mann hat zu diesem Vorgang das ihm Mögliche beigetragen. Was auf die Staatsgründung folgte, hält das Tagebuch nur in kargen und kühlen Worten fest. In Palästina die Juden offensiv, die Juden in Jerusalem bedrängt, die Ägypter neben Bethlehem, die zionistische Miliz überrumpelt Haifa, die Juden eroberungslustig. Dass die Geschichte Opfer erfordert, war Thomas Mann, so hart und kalt es klingen mag, nur allzu bewusst. Sowohl aus seinem persönlichen Erleben heraus, wie aus der historischen Erfahrung der Jahre 1933 bis 1945. Aber noch einmal einen Schritt zurück. Warum äußert sich Thomas Mann ausgerechnet in der Palästina-Frage mit solch einer moralischen Wut und rhetorischen Entschiedenheit? Sie sind für sein öffentliches Wirken in der Phase nach der Beendigung des Krieges eigentlich nicht charakteristisch. Der gute Kampf, den er spätestens seit 1930 mit der deutschen Ansprache und dem Bekenntnis zum Aktivismus mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln gekämpft hatte, er war für ihn an und für sich vorüber. Im Streit um Palästina steht für Thomas Mann aber nichts Geringeres als die Frage zur Disposition, ob die Demokratien die richtigen Lehren aus der Geschichte zu ziehen bereit ist. Genauer noch, ob sie dazu bereit ist, die Juden heute, wie die Tschechoslowaken, im Jahr 1938 fallen zu lassen. Wie könne man, fragt er rhetorisch, einem durch tiefstes Leid gegangenen, nach Gerechtigkeit trachtenden Volk, das eine Demokratie arbeitsamer und kulturwilliger Menschen aufbauen will, in den Rücken fallen, um auf der anderen Seite das schlechte, retrograde, faule, den Völkern verhasste zu fördern, namentlich den Feudalismus der arabischen Ölmagnaten. Im Tagebuch hatte Thomas Mann die Drohung der arabischen Staaten, gegen einen neu gegründeten Staat Israel mit Krieg zu überziehen, bildhaft geschildert. 15.000 wohlbewaffnete Araber bedrohen in Palästina die Juden, die unter den Augen der elenden UN der Vernichtung preisgegeben scheinen. Einmal mehr geht es ihm in dieser Sache um das, wofür er seit den 20er Jahren zunehmend kämpferisch eingetreten ist, um die Demokratie und ihre Wehrhaftigkeit. Die Lage in Palästina reaktiviert wie kaum ein anderes politisches Geschehen seit 1945 seine politischen Reflexe und Handlungsmuster. In Anbetracht dessen, was Thomas Mann in seinem Artikel als das tiefste Leid des jüdischen Volkes benennt, gilt dies zumal. Die Shoah ist für ihn der zentrale Legitimationsgrund für die Gründung Israels
Zentraler sogar noch als die Tatsache, dass es sich um eine Demokratie in einem feindlich gesinnten Umfeld von Feudalstaaten handeln werde. Damit entspricht seine Haltung weniger der UN-Resolution 181, in der dieser Zusammenhang nicht ausdrücklich formuliert wird, als dem, was im israelischen Erziehungssystem auf die Formel vom Holocaust zur Wiederauferstehung gebracht werden sollte. Sein Eintreten für Israel ist die realpolitische Kehrseite seiner schonungslosen Anprangerung der Shoah vor den Deutschen und der Weltöffentlichkeit sowie seiner unverhohlenen Deutschlandkritik in den Radioansprachen an deutsche Hörer. Dass die Shoah der historische Nullpunkt ist, von dem aus die Gestaltung der weltpolitischen Neuordnung zu erfolgen habe, machte nicht zuletzt seine allererste Veröffentlichung in Deutschland sehr wenige Tage nach der Kapitulation klar. Unter verschiedenen Überschriften in der amerikanischen Lizenzpresse erschienen, unter Titeln wie »Die deutschen KZ« oder »Thomas Mann über die deutsche Schuld«, schilderte er in seinem Artikel das Grauen der Konzentrationslager in aller Drastik. Das war die erste öffentliche Auseinandersetzung über den millionenhaften Judenmord in Deutschland. Im Lichte unserer historischen Erfahrung erweist sich Manns Position als prognostisch. Bezieht man das, was er über den Holocaust und Israel, Deutschland und die Demokratie in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts feststellt, auf die politischen Verhältnisse der Bundesrepublik, so gelangt man erstaunlich nah heran an jenes große, schwere und erklärungsbedürftige Wort, das seit dem Terror vom 7. Oktober 2023 wieder in aller Munde ist, nachdem es 15 Jahre zuvor von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die besondere Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels bezogen worden war. Es lautet Staatsräson. Über seinen Palästina-Artikel im Aufbau bemerkte Thomas Mann wenig später wörtlich in einem Brief, er habe darin derart vom Leder gezogen, dass er sich wahrscheinlich vor dem Komitee für unamerikanische Umtriebe verantworten müsse. Gemeint war das 1938 eingerichtete House Committee on Un-American Activities des US-Repräsentantenhauses, das spätestens seit Beginn des Kalten Krieges zu einem zentralen Instrument der antikommunistischen Gesinnungskontrolle in den Vereinigten Staaten geworden war, auch gegenüber prominenten Intellektuellen und Künstlern. Die zunächst nur beiläufig erscheinende Äußerung ist bezeichnend. Was sich über die Jahrzehnte hinweg in Thomas Manns politischem Stil beobachten lässt, ist eine sukzessive und konsequente Ausweitung rhetorischer Mittel im Dienste einer Haltung, die von Anfang an entschieden war. Schon die deutsche Ansprache verbindet moralische Klarheit mit sprachlicher Wucht. Was sich in den Jahren darauf verändert, ist vor allem der Ton, schärfer, unmittelbarer, zunehmend enthemmter. Die bürgerliche Fassung, für Thomas Mann sonst Stil und Lebensideal, wird bewusst durchbrochen. Nicht aus Affekt, sondern aus Kalkül. Der Schriftsteller bleibt seinem Bildungsideal verpflichtet, aber er weiß nun, dass die Form sich der Dringlichkeit der Inhalte anpassen muss. Dass er dabei auch sprachlich an Grenzen geht, der Polemik, der Beschimpfung, der Überzeichnung, gehört zur Geschichte eines politischen Engagements, das seine Ernsthaftigkeit gerade daraus bezieht, dass es sich nicht im reinen Argument erschöpft. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Kai Siener über Thomas Mann als politischen Aktivisten, über seine Rhetorik und Motivation. Gehalten hat er seinen Vortrag mit dem Titel »Was gut ist und was böse – Thomas Mann als politischer Aktivist« am 13. Mai 2025 im Einstein Forum Potsdam. Habt schönen Dank für euer Interesse und schaut gern mal bei uns in der Deutschlandfunk-App in unser großes, vielseitiges Hörsaalarchiv. Da findet ihr jede Menge weiterer Vorträge zu Politik, zu Literaturwissenschaft oder Geschichte, aber auch zu sehr, sehr vielen anderen Bereichen und Forschungsgebieten. Ich bedanke mich. Bis bald. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.